先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Ganz, ganz herzlich willkommen zum Tomasio's Club heute an diesem doch sehr frühlingshaften Mittwoch. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Ich sehe hier eine bunte Mischung aus sehr wahrscheinlich altbewährten Tomasio's Club Besucherinnen und Besuchern, aber auch vielen Studierenden. Ich freue mich, dass das Publikum hier so bunt gemischt ist. Für die alteingesessenen Tomasio's Club Besucherinnen und Besucher sollte man vielleicht nochmal erklären, damit die Irritation hier nicht so groß ist, warum denn jetzt hier nicht Bettina Kremberg und Johannes Ulrich Schneider sitzen, sondern wir beide. Es gab einen Generationenwechsel. Irgendwann steht sowas mal an und jetzt war es tatsächlich soweit und die Verantwortung für den Tomasio's Club, vor allem auch für die Moderation der Veranstaltung, ist übergegangen in mehrere Moderationsteams. Sie werden heute das erste kennenlernen, nämlich meinen geschätzten Kollegen Thomas Mitlux und mich, Uta Karstein. Es gibt dann noch zwei weitere Moderationsteams, also wir haben es ein bisschen aufgeteilt, die sind dann auch aus anderen Fächern der Universität, sind aber alles Universitätsangehörige, alle eine Ecke jünger, hochmotiviert, und wir haben uns Ende letzten Jahres zusammengesetzt, ein paar wie wir hoffen, sehr interessante Bücher rausgesucht. Also das eigentliche Konzept wird sich nicht ändern. Ja, also wir werden auch weiterhin über Bücher sprechen, von denen wir hoffen, meinen, dass sie nicht nur ein hochspezialisiertes akademisches Publikum interessieren, sondern doch auch ein paar mehr Leute möglicherweise packen und begeistern können. Wir wollen natürlich immer auch ein bisschen Werbung machen für die Bücher und ja, sie zur Diskussion anregen. Das wird also auch weiterhin Bestandteil sein unserer Veranstaltung. Wir werden hier die erste halbe, maximal dreiviertel Stunde, würde ich sagen, über das Buch reden. Sie werden einen Eindruck kriegen, worum es da eigentlich geht, was das Interessante daran ist, werden vielleicht auch so nach und nach hoffentlich erste eigene Gedanken, Fragen oder kritische Beiträge dazu im Kopf haben und dann, also bevor Sie dann allzu unruhig werden, wenn wir dieses Podium hier auch öffnen und dann haben wir hoffentlich noch eine interessante gemeinsame Diskussion. So, nochmal zu uns beiden. Also für uns beide ist das heute eine Premiere, aber wir kennen uns schon sehr lange und wir hoffen, dass uns das hier auch zugutekommt in dem gemeinsamen Moderieren. Wir sind beide Soziologen und arbeiten am Institut für Kulturwissenschaften. So viel vielleicht erstmal zu uns und du wirst jetzt unseren Gast für heute vorstellen.
Genau, weil daran haben wir nichts geändert. Wir stellen erstmal die Leute vor, mit denen wir reden werden und mit denen Sie reden werden. Und also an der Stelle herzlich willkommen. Anja Röcke ist aus Berlin zu uns gekommen und redet mit uns, das haben Sie ja den Ankündigungen entnehmen können, über die Soziologie der Selbstoptimierung. Ich sage ein paar Stichworte so zum akademischen Werdegang, wie man so sagt, damit Sie sich so ein bisschen reindenken können, auch in die Perspektive, aus der Anja Röcke das Buch geschrieben hat. So. Anja, wir duzen uns so als kurze informelle Bemerkung, so nicht, dass Sie irritiert sind, ohne dass wir jetzt irgendwie so großartig wechselseitig verpflichtet werden einander. Anja hat Sozialwissenschaften in Berlin studiert an der Humboldt-Uni, hat dann promoviert an der mindestens schön gelegenen, aber ich glaube auch tatsächlich inhaltlich schönen Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Hat dort dann 2009 promoviert mit einer Arbeit, die noch ein bisschen aus einer anderen so theoretischen oder konzeptionellen Ecke kommt. Das ist dann ein paar Jahre später als Buch bei Palgrave erschienen. Framing Citizen Participation, Participatory Budgeting in France, Germany and the United Kingdom. Danach ist Anja wieder zurück nach Berlin gegangen und ist im Grunde seitdem an der Humboldt-Uni. Lange Zeit Mitarbeiterin am Lehrstuhl für allgemeine Soziologie gewesen bei Hans-Peter Müller. Zuletzt einerseits zum Lehrstuhl allgemeine Soziologie und Kultursoziologie gewechselt, also zum Nachfolger, das ist Andreas Reckwitz. Wir machen so ein bisschen Name-Dropping jetzt am Anfang, aber die Personen kommen dann im Buch ja auch wieder vor, insofern passt das schon. Und hat zuletzt jetzt ein, zwei Jahre lang den Lehrstuhl Makrosoziologie an der Humboldt-Uni in Berlin vertreten, der wiederum von Steffen Mau ansonsten betreut wird, der Ihnen auch ein Begriff sein könnte. Und 2009 war die Promotion und 2020 die Habilitation, und das ist eben dann ein Jahr später dann dieses Buch geworden, über das wir heute Abend reden. Ich fand das nochmal ganz interessant zu sehen, dass neben dieser so der Dissertation und der Habilitation vorher Anja schon drei Bände herausgegeben hat, die so von den Titeln schon so ein bisschen zum Buch hinleiten, könnte man sagen. Ne? Ich sage Ihnen jetzt mal nur die Titel: Lebensführung heute, soziale Ungleichheit der Lebensführung und das letzte: Lebensführung, Lebenskunst und Lebenssinn. Und das ist dann möglicherweise so eine Steigerung sozusagen dieses ganzen Landes, das letzte Buch dann Soziologie der Selbstoptimierung heißt. So, das vielleicht so zum Einstieg. Wir haben vereinbart, dass Anja am Anfang mal ein paar Worte zum Buch sagt. Und am besten, oder ja, wie sie eigentlich auf das Buch gekommen ist, also zum Thema des Buches. Wie ist das eigentlich geschehen, gewissermaßen? Damit steigt Anja ein und dann kommen wir ins Gespräch.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Uta Karstein und Thomas Schmidt-Lux, jetzt nochmal formal, also Uta und Thomas. ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und über das Buch diskutieren darf. Und ursprünglich, also das ist eben meine Habilitation, ursprünglich wollte ich eigentlich ein ganz anderes Projekt machen, nämlich was zu den Auswirkungen der Bologna-Reform auf Studierende, studentische Lebensführung, die Art und Weise, wie Leute eben unter Bologna studieren. Und in diesem Kontext war dann gerade auch im medialen Diskurs schon immer mal von Selbstoptimierung die Rede. Wer hat den Studierenden das Einmaleins der Selbstoptimierung beigebracht, so in dem Motto. Und dann sukzessive sind die Studierenden dann weggefallen und ich habe mich immer mehr mit der Selbstoptimierung beschäftigt. Und das hatte vor allem drei Gründe oder drei Faktoren haben eine Rolle gespielt. Nämlich, das war zum Ersten einfach die Begriffsdiffusion. Also ich habe so 2014 ungefähr angefangen und da war das einfach spürbar, dass immer mehr dieser Begriff irgendwie durch die Medien geistert, auch mal in einer akademischen Publikation vorkommt. Und und das jetzt ja schon auch ein spezieller Begriff ist und ich das auffällig fand. Und auffällig war auch, dass in Diskussionen mit Kolleginnen und Freunden im Ausland, jetzt gerade in Frankreich, wo ich auch immer viel zu tun habe, ich gemerkt habe, dass dort Selbstoptimierung überhaupt keine Rolle spielt. Also dass dort das natürlich ähnliche Debatten gibt zu irgendwie Selbstvermessung, Enhancement, so aus diesem Themenfeld, aber dass eben da andere Begrifflichkeiten vorherrschend sind, persönliche Entwicklung, also Développement personnel oder im Rahmen dieser Cyborg-Diskussion, also Mensch-Technik-Kombination, dann das Konzept vom L'humain augmenté, also der gesteigerte Mensch, aber nicht Optimisation de soi. Was dann auch nochmal interessant war, jetzt warum irgendwie dieser Begriff und warum in Deutschland und warum diese Diskussion. So, das war irgendwie so der eine Kontext. Oder der eine Begründungszusammenhang, dann der zweite war so mein Arbeitsumfeld, eben der Lehrstuhl für allgemeine Soziologie. Und da zum einen eben tatsächlich die Forschungen und das Interesse am Thema Lebensführung, was zu dem hat ja Hans-Peter Müller, der Lehrstuhlinhaber, ganz viel gearbeitet. Und der Begriff ist ja ganz stark mit dem Namen Max Webers verbunden, der ja ein extrem breites Werk hat, aber eine Frage, die ihn da immer auch interessiert, ist, was es denn für Lebensführungsmächte gibt in einer Gesellschaft, also was gibt es für Sinnstrukturen, wie hängen die mit gesellschaftlichen Strukturen zusammen und wie wirkt sich das dann auf die Lebensführung aus? Und da schien mir eben, dass diese Selbstoptimierung eine aktuelle zeitgenössische Lebensführungsmacht darstellt. Also das passte da ganz gut. Zum anderen war an den Lehrstuhl auch assoziiert Michael Makropoulos, den vielleicht einige hier kennen, der ja auch sehr viel zur Theorie der Moderne geschrieben hat. Und der als erster, glaube ich, tatsächlich den Begriff der Optimierungsgesellschaft geprägt hat. Und er versteht die Optimierungsgesellschaft, oder Optimierung ist für ihn so ein grundlegendes Prinzip moderner Gesellschaften, in dem Sinne, dass das auf der permanenten Überbietung basiert. Also das hat ganz viel mit Technisierungsprozessen zu tun, mit diesem Fortschrittsgedanken. Also ist ja auch aus einer sehr historischen Perspektive heraus geschrieben. Und das hat natürlich auch viele Anknüpfungspunkte geschaffen und ihn interessiert jetzt nicht die Selbstoptimierung im individuellen Sinn, aber eben Optimierung als Prinzip moderner Gesellschaften. So, das war der zweite Zusammenhang. Und zum dritten, wie gesagt, ungefähr 2014 habe ich begonnen. Damals gab es noch nicht so viel einschlägige oder was heißt einschlägig, einfach überhaupt spezifische Literatur zum Thema Selbstoptimierung. Also es gab so einzelne Studien, aber es war jetzt noch, es war kein etabliertes Feld wie jetzt andere Bereiche, Subjektivierung oder irgendwas. Und sehr einflussreich war natürlich damals und ja auch nach wie vor so die Forschung zur Ökonomisierung des Sozialen, also Ulrich Bröckling, der da ja sehr namhaft vertreten ist und der auch, denke ich, derjenige ist, der am meisten zu diesem Thema dann auch Selbstoptimierung dann auch geschrieben hat. Und ich einerseits diese Perspektive einer Ökonomisierung des Sozialen und auch die Kritik, die damit ja verbunden ist, auch teile. Ganz klar ist ja auch eine sehr wichtige Thematik nach wie vor. Aber dass gleichzeitig eben im Zusammenhang mit Selbstoptimierung mir das zu einseitig schien, in dem Sinne, dass Selbstoptimierung so die internalisierte neoliberale Gesellschaft ist. Die Menschen sind zwar nicht mehr werden nicht mehr extern diszipliniert, sondern haben sich alles quasi reingefressen und optimieren sich eben selber. Und dass diese Perspektive eben, dass da natürlich auch was dran ist, aber dass es eben wenig Raum lässt für so Ambivalenzen, für Widersprüchlichkeiten, auch für so eine Offenheit von Praktiken, dass das eben nicht immer so eindeutig ist und dass diese Perspektive auch nicht erklären kann, warum also diese Optimierung des Selbst auch so attraktiv vielleicht ist für manche. Und deswegen wollte ich da auch nochmal grundsätzlich oder grundlegend ansetzen und fragen, okay, was heißt eigentlich Selbstoptimierung, wo kommt es her, genau, und welche Rolle spielt es? Das waren so die drei Faktoren.
Ja, daran merkt man schon, es sind ganz vielfältige Einflüsse. Jetzt, also man könnte jetzt ja noch mal ein bisschen weiterbohren und fragen, okay, also wie bist du denn dann eigentlich vorgegangen? Also das Buch, muss man sich vorstellen, hat durchaus sehr unterschiedliche Teile. Also ich würde sagen, es gibt so einen Teil so zur Begriffsgeschichte, des Begriffs der Selbstoptimierung. Es gibt einen Teil, da geht es eher um Ideengeschichte, also ideengeschichtliche Vorläufer, Konzepte auch oder Vorstellungen, die man so historisch sozusagen in so eine Linie bringen könnte. Und dann gibt es einen Teil, der ist der Auseinandersetzung mit so zeitgenössischen kultursoziologischen Theorien auch gewidmet. Und also in diesem Prozess des Arbeitens oder des sich Annäherns an dieses Thema, wie bist du da vorgegangen? Also hast du welche Art von Material hast du gesucht oder auf was hast du dich da zuerst gestürzt? Also auf die Theorien, weil du festgestellt hast, okay, das ist ja irgendwie eine merkwürdige, sehr deutsche Diskussion an der Stelle und in anderen Ländern diskutiert man irgendwie über ganz andere Begrifflichkeiten, meint aber vielleicht auch was Ähnliches. Oder hast du erstmal Material gesucht, also weiß ich nicht, Ratgeber, Literatur oder also mit was genau hast du da gearbeitet und wie genau bist du vorgegangen?
Also gute Frage, muss ich hier selbst noch mal überlegen. Also
kannst du dich jetzt auch mit kreativem Chaos rausgehen, aber
genau. Also da lief natürlich auch ganz viel parallel, aber so schon relativ zu Beginn war dieser begriffshistorische Teil, der ja auch dann gleich zu Beginn des Buches kommt, also dass ich da eben tatsächlich einfach auch Lexika durchforstet habe, etymologische Wörterbücher, geschaut habe, wann einfach dieser Begriff irgendwie auftaucht. Also das war sehr zu Beginn wirklich so diese begriffliche Arbeit. Dann aber natürlich parallel dazu einfach aufgrund auch dieser Lehrstuhl-Situation schon auch die theoretische Arbeit. Also da waren, denke ich, die Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Michael Makropoulos am Anfang sehr zentral und haben das Ganze eben auch so ein bisschen ins Rollen gebracht. Und natürlich auch die Ökonomisierung des Sozialen. Und dann habe ich da so ein bisschen weiter gesucht und dann eben nochmal die anderen Referenzpunkte da hinzugepackt. Und natürlich gleichzeitig dann auch immer die Suche nach empirischem Material, nach Ratgebern, wo es um Formen der Selbstoptimierung geht, nach Texten, Analysen zu den ganzen verschiedenen Feldern der Selbstoptimierung. Also weil es ist ja erstmal so ein sehr schillernder Begriff, mit dem sich ganz viele verschiedene Praktiken verbinden. Eben Selbstvermessung zum Beispiel und dann gibt es natürlich inzwischen ein riesiges Feld allein Forschung zu Selbstvermessung und Self-Tracking. Das war damals noch nicht so groß zum Glück. Und habe da eben versucht, Studien zu suchen und zu sichten und zu systematisieren, empirisches Material, weil natürlich immer auch die Frage ja sehr relevant ist, okay, wie verbreitet ist dieses Phänomen eigentlich? Es gibt diesen Diskurs, aber kann man das ein bisschen konkreter fassen? Also ich würde sagen, also es ist schwer, da so eine Linearität im Vorgehen zu machen. Das lief wirklich sehr viel parallel.
Ja. Also ich meine, es bildet ja das ist ja ein realistisches Abbild vom Arbeiten, ja, vom wissenschaftlichen Arbeiten. Also.
Ich glaube, wir können an der Stelle sozusagen die Begriffsauflösung vielleicht mal ins Spiel bringen, sozusagen. Ne? Das Buch kündigt das ja an, so will auch eine Begriffsarbeit machen und einen eigenen Begriff von Selbstoptimierung bringen. Und ich glaube jetzt, also nicht zuletzt für Leute, die das Buch jetzt nicht kennen, lass uns damit mal starten. Magst du mal quasi kurz skizzieren, so gut sich das jetzt machen lässt, was dein oder der Begriff des Buches sozusagen von Selbstoptimierung ist, was es ist, was es sein soll und was es vielleicht auch nicht ist. Also können wir dann auch später nochmal drüber reden, aber das machst du ja auch im Buch ganz gut, das zu konturieren, gewissermaßen, im Sinne auch von Abgrenzen. Aber vielleicht lass uns das mal auflösen.
Genau, wir können ja mal starten. Genau, ich fange vielleicht mit dem an, was eigentlich im Buch ganz am Ende kommt, nämlich mit dieser letztlich ja idealtypischen Definition oder so dem, was ich den analytischen Kern nenne, aber was letztlich die Idee eines Idealtyps dann sein soll. Und da sage ich, dass eben Selbstoptimierung aus analytischer Perspektive eben in drei zentralen Facetten sich beschreiben lässt, nämlich in Anlehnung an Luhmanns Dreiteilung in zeitlicher, in sozialer und in sachlicher Hinsicht. Und dass eben in zeitlicher Perspektive Selbstoptimierung ein zeitlich entgrenzter Prozess ist, also das typisch für Idee und Prozesse der Selbstoptimierung ist, dass sie eben kein Ende haben, also dass sie, weil jedes Optimum immer nur ein zwischenzeitliches Optimum ist, das selber wieder überboten werden kann und auch soll, der Logik der Optimierung, was ja auch eine Prozesslogik ist. Also genau, also in zeitlicher Hinsicht ein Prozess, der zeitlich entgrenzt ist und eben und deswegen auch Idealtyp, weil auch, also wenn man sich dann umschaut und guckt, okay, Leute, die Self-Tracking betreiben oder so, es ist ja selten so, dass man dann wirklich, also nie aufhört. Insofern ist es halt ein Idealtyp, weil es darauf abzielt zu sagen, so von der Logik her ist es eben zeitlich entgrenzt, aber natürlich, wenn man sich jetzt konkrete Akteure anschaut, dann findet das da schon oft auch mal einen Endpunkt. Dann in sozialer Hinsicht ist charakteristisch, dass es eben wirklich um die Person selbst geht, um mich als Akteur. Es geht nicht um eine über mir stehende Idee, um einen Gott oder etwas anderes, sondern es geht um den Akteur, das eigene Interesse des Akteurs, um die eigene Person, die eben optimiert werden soll. Was wiederum wichtig ist, um diese moderne Form der Selbstoptimierung von anderen früheren Praktiken abzugrenzen, etwa auch der religiösen Askese, wo man vielleicht sagt, okay, auf einer reinen, wenn man sich rein die Performance der Praktik anschaut, da gibt es dann schon vielleicht gewisse Überschneidungen, aber dass eben die Zielsetzung und die Logik dann eine ganz andere ist, weil es eben nicht diesen extremen Ich- und Selbstbezug hat. Und dann, also zeitlich, sozial und auf der sachlichen Ebene, das ist die dritte Dimension, da kommen dann verschiedene Facetten nochmal ins Spiel. Das ist zum einen ganz grundlegend so das Prinzip der Verbesserbarkeit. Also bei Selbstoptimierung geht es darum, besser zu werden, etwas Besseres aus sich zu machen. Das ist dann auch gebunden oder verbunden mit der Idee der Überbietung, was ja auch in diesem zeitlichen Aspekt schon anklingt. Also dass jedes Ergebnis eben auch weiter optimiert oder verbessert werden kann und auch soll. Ob das dann immer der Fall ist, ist dann auch nochmal die andere Frage, aber das ist so von der Idee her. Dann auf einer sachlichen Ebene ist auch ganz wichtig, so diese Idee eines rationalisierenden Zugriffs auf das Selbst oder auf Facetten des Selbst. Es gibt jetzt ja nicht das Selbst, sondern man kann immer nur einzelne Facetten optimieren, sein Aussehen, die Leistungen, das Wohlbefinden, die Rationalität im Alltag oder die Alltagsaktivitäten. Und dass hier eben so dieser Gedanke des rationalen und auch partialisierenden Zugriffs charakteristisch ist, also eben nicht holistisch, sondern immer auf konkrete Bereiche bezogen. Genau, und als letzter Punkt hier vielleicht auch noch wichtig, diese Mehrwertorientierung, also nach dem Motto Selbstoptimierung, also es soll was bringen, es soll eine Form von instrumentell nutzbarem Mehrwert dabei herauskommen, also dass man irgendwie eben seine Leistung steigert oder einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Dritten hat. Genau, das ist jetzt so auf einer analytischen Ebene eben so die verschiedenen Dimensionen. Genau.
Vielleicht können wir ja einfach auch nochmal tatsächlich so ein paar Beispiele hier reinbringen, ja, weil jetzt ist das auf so einer schön, wie das Soziologen so machen, ne? Schön abstrakt und systematisch einmal so auseinandergenommen, aber also ich kann mir vorstellen, irgendwie mal noch so wirklich ein paar konkrete Beispiele. Du hast die ja auch im Buch hier drinnen, ne? Also wo es wirklich um Praktiken sozusagen geht, die da drunter fallen unter diese Kategorie. Sag dir mal, was fällt da alles so drunter? Ne? Also du hast ja schon gesagt, es geht zum Teil um Leistungssteigerung und
genau,
so.
Also wenn man sich jetzt so konkrete Praktiken vorstellt, dann also ist ein ganz wichtiger Bereich ist eben dieser das Self-Tracking, also die Selbstvermessung, die ja häufig durch Apps oder eben auch durch bestimmte Tracking-Devices gestützt ist, also dass man ein Armband trägt, was die Schrittzahl automatisch misst oder den Blutzuckergehalt oder andere Faktoren. Also Selbstvermessung ist ein Bereich, der potenziell eine Form von Selbstoptimierung sein kann. Also das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, was auch im medialen Diskurs zum Teil so ein bisschen alles so zusammengepackt wird, also dass dann eben Selbstvermessung immer gleich automatisch Selbstoptimierung ist, wo meine Perspektive eben ist zu sagen, okay, Moment, also Selbstvermessung kann ein Beispiel für Selbstoptimierung sein, aber kann eben auch mit einem ganz anderen Impetus und mit einer ganz anderen Zielsetzung erfolgen, beispielsweise weil Leute Diabetes haben und ihren Blutzuckergehalt messen müssen, weil sie sonst eben wirklich schwere Probleme bekommen. Genau, also das sind nur noch mal in Klammern hinzu. Und das gilt eigentlich für alle Beispiele. Also ein anderes Feld der Selbstoptimierung ist auch der ganze Schönheitsbereich, auch sehr wichtig. Also Schönheitsoperationen natürlich zum einen, aber auch so minimalinvasive Sachen wie Hyaluronkuren oder Botum-Spritzen, dass man keine Falten mehr im Gesicht hat. Dieser ganze Bereich, dann ein ganz wichtiges Feld ist ja auch so im sportlichen Training, Sport, Fitness-Training. Und was damit verbunden ist, also es gibt ja wahnsinnig viele Ratgeber oder auch Podcasts, gerade auch Podcasts oder Influencerinnen, die eben über YouTube oder Instagram, die sozialen Medien eben ihre Tipps und Tricks für einen perfekten Body, die tollsten Muskeln und das schönste Aussehen irgendwie unter die Leute bringen und jetzt also Millionen von Anhängern zum Teil haben. Also das ist ein extrem breites Feld auch, so eben Ratgeber, Podcast, Fitnesstraining und ein anderes Feld ist auch noch so der Ernährungsbereich. Also und auch hier sind die Grenzen zwischen, wo geht es um Gesundheit, gesunde Ernährung und wo fängt so dieses optimierende Ernährungsverhalten an, auch extrem schwammig häufig. Aber klar, wenn man jetzt so einen spezifischen Ernährungspraxis haben will, dann geht es eben so in den Bereich auch Mikronährstoffe, dass man irgendwie besonders darauf achtet, Omega-3-Fettsäuren zu haben in einer bestimmten Dosis und Zusammensetzung und da eben rational guckt, dass man so den bestmöglichen Mix hat, um eine sehr gute Performance beispielsweise abliefern zu können. Also, genau.
Da kommt dieses Instrumentelle wieder rein, ne?
Genau, also, ja.
Ja, das waren also man nimmt nicht einfach nur so Omega-3-Fettsäuren.
Genau, ja, sondern und auch nicht nur, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden, sondern das ist auch so eine grundlegende Idee, die mit, also wenn man eben einen engeren Begriff von Selbstoptimierung haben will, dann geht es halt darum, auch besser zu sein als der normale Durchschnitt. Und besser zu sein als das Leistungsniveau, das man vielleicht hätte, wenn man sich so normal anstrengt, sage ich mal, sondern eben das herauszuholen, was wirklich in einem steckt und potenziell und gerne auch noch ein bisschen mehr.
Sie können ja alle schon mal drüber nachdenken, an welchen Stellen Sie schon mal in die Nähe solcher Praktiken kamen oder sie tatsächlich ausprobiert haben.
Inwiefern ist es eigentlich was Neues? Also was an die Moderne oder was weiß ich, was für eine, wie auch immer man die zeitgenössische Gesellschaft jetzt labeln will. Also inwiefern ist das eigentlich was Neues? Du diskutierst das ja auch im Buch immer mal wieder. Gibt es da anthropologische Konstanten gewissermaßen oder gibt es sie nicht? Wo gibt es Vorläufer? Du hast 3 Kapitel zu Bildung, Fortschritt und Rationalisierung, die ich insofern ganz schön fand, weil die so den Vorläuferbewegungen so nachgehen, aber gleichzeitig da gar nicht so eine jeweils eindeutige Linie ziehen. Aber das so, du diskutierst sozialistische Kontexte auch nochmal, also Kontexte aus unterschiedlichen so Gesellschaftsmodellen, so als Vorbilder. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Also inwiefern das was Neues oder an welcher Stelle es was Neues darstellt und an welcher eben nicht.
Also genau, das war eine Frage, die mich die ganzen Jahre über immer wieder umgetrieben hat und die ich nach wie vor auch sehr spannend und interessant finde und wo auch noch längst nicht alles gesagt ist und wo auch noch viel auch historische Forschung bestimmt noch gemacht werden kann. Und ich mein Buch da wirklich nur so als eine Annäherung an ein sehr großes Feld betrachte. Und genau, ich habe also dieses Kapitel, wo es um die Bildungsbegriff und Fortschritt und Rationalisierung geht, da ist so die Idee nach den ja letztlich kulturellen Voraussetzungen für Selbstoptimierung zu fragen, also was eigentlich für Bedingungen gegeben sein müssen oder auch für Ideen vorhanden sein müssen, damit sich sowas wie eine engere Vorstellung von Selbstoptimierung überhaupt erst ausbilden kann. Und dazu gehört eben, so argumentiere ich, der Bildungsbegriff, weil damit, also der auch in ganz vielerlei Hinsicht sich ganz diametral von Selbstoptimierung unterscheidet, weil es ja holistisch ist, es geht ganz viel um Freiheit, um die Entfaltung des Menschen und so weiter. Aber was er mit der Selbstoptimierung teilt oder wo es eben Gemeinsamkeiten gibt, ist so diese Idee der Arbeit am Selbst. Und dass es auch gut und wichtig und moralisch geboten ist, eben am Selbst zu arbeiten und eben seine Fähigkeiten und Kompetenzen tatsächlich zu entwickeln. Und genau, das ist eben in historischer Hinsicht, und also Bildung ist ja eben auch ein moderner, aufklärerischer Gedanke, und das sehe ich so eben in der Genealogie der Selbstoptimierung als einen wichtigen Schritt, als eine wichtige Bedingung. Genauso die Idee des Fortschritts, weil damit so die Idee einer, nicht nur einer gestaltbaren Zukunft ja überhaupt gedacht werden konnte, sondern auch, dass die Zukunft auch offen ist, dass man Einfluss nehmen kann, dass Kozelek macht es ja mit dieser Unterscheidung von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, also bis zur Moderne war quasi der bisherige Erfahrungsraum maßgeblich und man hat sich so daran orientiert, wie es immer gewesen ist, und die Rollen, die vorgegeben waren und die Positionen, die man einnehmen konnte, waren eben gegeben. Und mit dem Fortschrittsbegriff wird eben der Erwartungshorizont ganz wichtig. Also tut sich etwas Neues auf, tut sich eine Perspektive auf, die so noch vielleicht noch nie denkbar und gestaltbar war. Und auch das kann man eben mit Selbstoptimierung dann parallel denken, weil ja auch bei Optimierung und bei Selbstoptimierung ist am Anfang nicht unbedingt klar, was am Ende dabei rauskommt. Also sozusagen diese Offenheit des Prozesses. Genau, und dann diskutiere ich hier noch den Rationalisierungsbegriff. Und Rationalisierung ist eben ganz wichtig, weil hier geht es ja darum, dass man Prozesse möglichst systematisch gestaltet. Also das wird ja ganz klar bei dieser Taylorismus-Diskussion dann am Beginn des 20. Jahrhunderts, dass man Prozesse so bestmöglich gestaltet haben möchte, dass sie eben rational, optimal funktionieren und so das bestmögliche Ergebnis liefern, so das Denken der damaligen Zeit. Und genau dieser Gedanke steckt ja auch in vielen Optimierungspraktiken heute drin, dass man eben über diese digitale Selbstvermessung genau vermisst, was sind denn genau meine Körperdaten, was brauche ich denn, wie viel Zeit verbringe ich mit Hausaufgaben, mit studentischen Aufgaben und wie kann ich das, also wo gibt es da Optimierungspotenzial? Genau, und dann diskutiere ich ja einen Ratgeber aus den 20er Jahren, 1920er Jahren von Gustav Großmann, Selbstrationalisierung, das fand ich interessant. Weil also eben in den 1920er Jahren gibt es noch nicht diese Begrifflichkeit der Optimierung, und der Großmann zeigt, oder anhand von Großmann lässt sich auch zeigen, dass so dieses Entgrenzende und Offene, was ja, und Flexible, diese Idee flexible Anpassung und immer Neuadjustierung, die bei Selbstoptimierung mit drinsteckt, dass das eben wirklich was ist, was dann typisch erst dann für die so Spätmoderne wird, wie die Soziologen immer sagen, und dass eben bei Großmann die Rationalisierung und Selbstrationalisierung wirklich darauf besteht, so sich selbst systematisch zu erfassen, zu kontrollieren, sich Ziele zu setzen und dann sich den einen bestmöglichen Weg zu etablieren und zu bestimmen und den dann mithilfe seiner Methode, für die man natürlich dann auch viel Geld bezahlt und womit er dann auch seine Methode verkaufen kann, dann eben zum erfolgreichen Unternehmer werden kann.
Prototyp des Beraters und Coaches oder was?
Ne? Genau, so der wirklich so ein Prototyp und auch hier wirklich auch so ein Prototyp eben des modernen Selbstoptimierers, was auch insofern interessant ist, weil es ja also in den 1920er Jahren noch wirklich nicht von neoliberaler Gesellschaft und irgendwie so weiter die Rede ist. Genau. Und also, wie mache ich jetzt weiter? Also es ging mir einerseits eben um diese kulturellen Voraussetzungen von Selbstoptimierung und dann eben auch immer die Suche nach bestimmten Prototypen, und da ist eben der Großmann so ein Prototyp. Und ja, also vielleicht fragst du einfach weiter.
Das ist schon okay, sozusagen. Also zu diesen, das zeigt es, glaube ich. Das fand ich tatsächlich auch interessant und gut im Buch, dass nicht so eindeutige historische Linien gezogen werden. Also um Ihnen das jetzt gleich nochmal so darzulegen. Ne? Das wären ja so alles drei Kandidaten, wo man sagt, ja, das gibt's alles schon lange und dann führt das zwangsläufig und so weiter und so fort. Das fand ich für sich jeweils gut zu lesen, so, weil die Einflüsse nochmal unterschiedlich sind. So.
Ja, und was ich wirklich gut fand, war auch, dass man in dem Buch nochmal sieht, okay, das hat jetzt nicht alles seine Ursprünge ausschließlich in der kapitalistischen, demokratisch verfassten Moderne oder sowas, ja, sondern es gab eben auch eine sozialistische Moderne, und die hatte genauso schon Figuren eines neuen Menschen, also, und damit eben auch die Idee, dass man Menschen irgendwie verbessern kann, dass man sie völlig neu denken kann, dass es da so Optimierungspotenzial gibt, ne? Du zitierst ja da auch den Trotzki, das fand ich total eindrücklich so, ne? Also bist du da eher durch Zufall drauf gestoßen, oder war das auch etwas, nach dem du gesucht hast?
Nee, da bin ich tatsächlich durch Zufall drauf gestoßen, auf diese, also das war im Rahmen dieser Diskussion zum neuen Menschen, das ist ja auch eine eigene historische Diskussion auch und Kontext, und da fand ich diese Ausführungen von Trotzki zum neuen Menschen und die nach sozialistischem Idealbild dann geformt wird und die Gipfel der Menschheit erklimmt und auch sehr eindrücklich. Aber genau, das war tatsächlich auch ein Zufallsfund, ja.
Vielleicht noch nicht so individualistisch gedacht dann, ne? Genau. Wie im Kapitalismus, total. Aber ja trotzdem, ne? Also es setzt ja erstmal am einzelnen Menschen an.
Genau, so. Und also das ist natürlich dann auch ein starker Unterschied, dass ja auch diese ganzen Konzepte ja auch vom neuen Menschen zur Zeit des Nationalsozialismus oder dann im Faschismus ja sehr stark so im Rahmen einer von biopolitischen Überlegungen, so eher von altem Sinne staatlicher Biopolitik dann auch gedacht und formuliert worden sind und nicht so dieses individualistische du und ich, wir optimieren uns jetzt selbst, sondern es ist wirklich ja auch vom gesellschaftlichen Kontext was ganz anderes.
Ich glaube, an der Gipfelmetapher wird mir gerade klar, kann man das auch nochmal ganz gut zeigen eigentlich. Also die Spezifik deines, aber nicht nur deines Selbstoptimierungsbegriffes. Streng genommen würde man den Gipfel ja nie sehen, ne? Im Selbstoptimierungsprozess. Also auch das Wissen um den Gipfel der Menschheit oder des individuellen Werdens, der müsste ja immer irgendwie dann so im Nebel sein, ne? Und dann würde man immer weitergehen und sagen, ne, kommt offenbar noch, da geht noch was, ne? Also den zu wissen und den zu erreichen, dann wäre Schluss mit Optimierung.
Oder? Dann wäre Ende Gelände. Genau. Gleichzeitig gibt es natürlich auch so sehr medial verbreitete Vorbilder oder ja auch Körperbilder. Wir haben ja schon von diesen Influencer-Personen gesprochen oder auch in der Werbung, wo dann diese perfekten, schönen Körper gezeigt werden. Also ich denke, es gibt schon genug Modelle, an denen man sich orientieren kann, aber natürlich, also das Selbst, das Aussehen, die Leistung und so weiter bietet ja so viel Potenzial an Optimierung, dass man da auch eigentlich kein Ende finden kann. Nochmal zu dem, weil du vorhin auch nochmal fragtest, was jetzt eigentlich genau neu ist. Genau, und das ist eben auch eine spannende Frage, weil man schon zeigen kann, dass es so einzelne Prototypen gibt, auch beispielsweise zum Neuroenhancement, was davon abgesehen auch ein Feld ist, also die Einnahme von Psychostimulantien oder so von Ritalin oder Modafinil, beispielsweise auch unter Studierenden, zur Leistungssteigerung oder Stressbewältigung. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass es auch schon in den 1930er Jahren oder sogar schon früher auch mit dem Ziel der Leistungssteigerung konsumiert worden ist. Oder eben auch Schönheitsoperationen. Es gibt ja von Krakauer das Buch zu den Angestellten aus den 20er Jahren, wo er auch schon schreibt, dass die Angestellten in die Schönheitssalons rennen, um sich irgendwie schön zu machen, um ihren Job nicht zu verlieren. Also bei vielen dieser Praktiken findet man historisch ältere Modelle, aber sie waren eben nicht so stark verbreitet. Also die Quantität hat enorm in den letzten 10, 20, 30 Jahren enorm zugenommen. Auch die Felder, in denen Selbstoptimierung zum Einsatz kommt, also weil man es ja potenziell, also sowohl sämtliche Facetten des Selbst optimieren kann, als auch eben im Bildungsbereich, im Arbeitsbereich, im Sportbereich. Also es ist ja ganz breit, was historisch neu ist. Genauso eben, dass es potenziell auch quer durch die Schichten geht, auch wenn ich sagen würde, dass das ist vielleicht dann auch ein Diskussionspunkt, dass es da schon auch so eine Trägerschicht gibt, so der eher so der urbanen, kulturell gebildeten Mittelklasse, aber dass man trotzdem, gerade wenn man jetzt so Praktiken wie eben Fitnessstudios oder so anschaut oder auch natürlich das Self-Tracking, dass das ja sehr viel breiter als jetzt nur so ein Mittelschichtphänomen ist. Also das ist auch historisch neu, dass es so stark verbreitet ist, dass auch die Praktiken und die Möglichkeiten der Selbstoptimierung so viel in so viel intimere Bereiche vorgehen. Also ich kann ja heute wirklich quasi automatisch intimste Körperdaten und Vitaldaten erfassen und habe da Zugriff auf Sachen, die vor 100 Jahren so ohne weiteres noch gar nicht zugänglich waren. Was natürlich gleichzeitig auch ein enormes Gefahrenpotenzial bietet. Also das ist vielleicht auch so eine historisch neuartige Form der dann, ja, Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit vielleicht. Also die jedenfalls, also ich klammere jetzt mal Krieg und so weiter aus, sondern also was jetzt vom Individuum an sich selbst vorgenommen werden kann an Manipulation. Und ein weiteres Stichwort im Rahmen von so Gefährdungspotenzial ist natürlich auch die Überwachung. Also gerade bei der digitalen Selbstvermessung ist es ja ein ganz wichtiger Punkt, was eigentlich mit diesen ganzen Daten passiert, die da erhoben werden. Also man kriegt zwar das dann auf seinem Display irgendwie angezeigt, so und so ist mein, so und so viel bin ich gelaufen, das war mein Leistungslevel, aber also quasi eine Abschrift dieser Daten landet ja auch bei irgendwelchen Unternehmen und was machen die damit? Wie wird das dann noch weiter ausgewertet? Also das ist ja auch ein eigenes riesiges Forschungsfeld, so diese Überwachung. Und das ist, denke ich, auch was Neues. Also nicht nur die Quantität, die Qualität der Praktiken, auch die Reichweite, sondern auch so dieses neue Gefährdungspotenzial.
Also du betonst ja in deinem Buch, Selbstoptimierung ist kein unschuldiger Begriff. Ne? Also darum ranken sich ja auch in den letzten Jahren wirklich zum Teil so kontroverse Positionen, also auch kritische Positionen, also in der öffentlichen Auseinandersetzung. Und du hast auch schon Ulrich Bröckling und auch die Stefanie Duttweiler zum Teil erwähnt. Das sind so Soziologinnen und Soziologen, die da auch eine sehr dezidiert kritische Position einnehmen, indem sie das eben also primär auch Rahmen als eine Form der Ökonomisierung des Sozialen. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dagegen, also so ein Impuls, dieses Buch zu schreiben, war schon auch, das nicht so eindeutig stehen zu lassen, ne, in dieser negativen Lesart. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, wie denn jetzt eigentlich deine Positionierung dazu ist, beziehungsweise was du sozusagen dieser rein negativen Lesart auch entgegensetzen würdest. an, ja, an Befunden oder eben auch an anderen Lesarten, so, ne, was es da ist.
Genau, also das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch, aber gleichzeitig auch ein Punkt, wo noch sehr viel auch zu holen und zu machen, auch im Sinne empirischer Forschung ist, also wo man sich einfach auch konkrete Settings und konkrete Praktiken angucken muss, um zu schauen und um besser zu verstehen, wo gibt es jetzt so einen sehr starken zwanghaften Kontext, wo sich Leute optimieren müssen, beispielsweise im Arbeitsfeld, also da gibt es ja die Studien von Simon Schaub so über diese Essenszulieferpersonen, die permanent getrackt werden und wo geguckt wird, wie schnell liefern die das Essen aus, also wo das sehr stark nochmal so einen Zwangscharakter hat und davon abgegrenzt eben eher so experimentelle Optimierungsformen, die Leute durchführen, beispielsweise in der Biohacking-Community, also Biohacker, Biohacking ist auch so ein Begriff, der relativ ungenau ist, wo auch vom Saunieren über Mikronährstoffe bis hin irgendwie zu Experimente mit dem eigenen Erbgut ganz viele Praktiken drunter fallen, aber wo auch vor allem viel Experimentierfreude mit dem eigenen Körper damit verbunden ist. Genau, also so allgemein bietet es sich hier noch ein sehr großes empirisches Forschungsfeld und auch theoretisches Forschungsfeld, aber was ich eben wichtig finde, ist auch die Frage, also was macht Selbstoptimierung eigentlich so attraktiv? Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, dass es auch eben sehr nicht nur, also dass man nicht nur dieses Hamsterrad hat, was in dieser Diskussion immer betont wird, so man ist nie am Ziel und es ist total frustrierend, sondern dass es auch sehr erfüllend sein kann, wenn man sich Ziele setzt und die auch erreicht und merkt, so die Leistung wird gesteigert und ich werde besser und ich bin vielleicht auch besser als andere und dass das ja auch so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit auch vermitteln kann und auch so ein Gefühl von Empowerment oder eben auch von Handlungsmacht. Mhm. Und dass da gar nicht unbedingt eben dieser Wettbewerbsdruck so stark sein muss, oder wenn er das ist, dass es eben ja auch was Beflügelndes haben kann. Also dass man eben nicht jede Form von auch instrumentellem Zugriff und dass ich trainiere und setze mir Ziele und will irgendwie besser werden, dass das jetzt auch nicht gleich irgendwie Verdinglichung und Ausbeutung und so weiter ist, sondern dass man ja auch irgendwie die Leute da vielleicht in ihrem Streben ernst nehmen sollte und in ihren Wünschen irgendwie besser zu werden und was Besseres aus sich zu machen. Und ich denke so, dass dieses Gefühl wirklich so der Selbstwirksamkeit tatsächlich und so der Handlungsmacht und ich setze mir Ziele und ich bestimme den Weg, wie ich dieses Ziel erreichen möchte und ich kontrolliere das genau und sehe dann auch Fortschritte, so dass das eben, ja, was auch sehr Positives sein kann und dass es auch wichtig ist, das zu verstehen. Und natürlich wäre es naiv zu glauben, dass irgendwie die Werbung und die Gesellschaft, in der wir leben und so, dann keinen Einfluss hat und alle nur kreativ irgendwie versuchen können, das Beste aus sich herauszuholen. Aber dass man diese Dimension trotzdem ernst nehmen muss und dass sie auch eine wichtige Rolle spielt. Und dass man auch, gerade wenn man dann eben auch so in so Chatgruppen oder eben auf Webseiten sich rumtreibt von Biohackern oder so, dass die ja auch wirklich in so einem sehr affirmativen Sinne von Selbstoptimierung sprechen und das so als eigenes persönliches Ziel auch affirmativ verwenden und ja, und ich finde, das muss man eben auch als solches im Sinne eben einer Lebensführungsmacht auch wertschätzen, aber wahrnehmen und ernst nehmen, so.
Denke ich jetzt als Soziologe natürlich irgendwie die Differenz zwischen dem subjektiven Sinn, ja, den die Leute dieser Geschichte so geben und dem, was sich da objektiv noch oder manifest oder was hinter verbirgt, ne? Weil ich weiß gar nicht, aus so einer bestimmten Theorieperspektive würde man sagen, kommt man doch aus der Kritik trotzdem nicht raus, ne? Also es gibt da so Ansätze, die würden sagen, na ja, also das ist doch, also wenn Leute das dann irgendwie toll finden, dass sie irgendwie ihre Leistung steigern, na ja, dann regieren sie sich doch ganz im Sinne der großen Logik irgendwie einfach nur selber, ganz erfolgreich, ohne dass irgendjemand anders was machen muss, oder? Also eigentlich kommt man doch da nie so richtig raus, oder doch?
Das ist genau die Frage. Also natürlich so Kapitalismus, diese Gesellschaft ist halt die, in der wir leben. Aber ich würde trotzdem das jetzt nicht auf diese neoliberale Selbstregierung reduzieren wollen, sondern auch, also weil, und da ist eben wieder dieser historische Strang auch wichtig zu zeigen, dass eben auch nicht erst im Kapitalismus die Leute versucht haben, irgendwie besser zu werden, sondern dass es da eben auch ältere Formen gibt. Und dass sich eben das auch nicht nur in dieser neoliberalen Selbstregierung erschöpft, sondern da auch irgendwie mehr an Sinn irgendwie dahinter steckt. Auch, also natürlich ist es, ich will das auch nicht sagen, dass es keine Relevanz hat, aber ich bin eben der Überzeugung, dass es dann trotzdem auch noch viel, zumindest ambivalenter ist und nicht nur rein quasi.
Ambivalenz, würde ich sagen, ist das Stichwort, ja, oder? Genau, so eine Ambivalenz zwischen Autonomie und Heteronomie, könnte man sagen, ne, die da drin steckt und verhandelt wird und mal in die eigene Richtung tendiert und mal in die andere Richtung tendiert. Genau. Ne?
Also zumal es ja auch Optimierungspraktiken geht, die darauf zielen, dass man einfach mehr Zeit im Alltag haben möchte, also durch Zeitmanagement, um dann auch einfach Sachen zu machen, die man einfach machen möchte. Also dass man eben, also es gab, die Greta Wagner hat ja zum Neuroenhancement geforscht und hatte da auch so Interviews und eine Frau, die eben tatsächlich also diese Stimulanzien nimmt, um dann eben ein paar Stunden super konzentriert zu arbeiten, ohne dass sie sich irgendwie groß disziplinieren muss und irgendwelche krassen Techniken anwenden muss und dann eben einfach auch Zeit hat, um den Tag zu genießen. Also das kann ja auch sein. Also es muss jetzt auch nicht dann die ganze Lebensführung so diesem neoliberalen Selbstführungsdiktat dann unterworfen werden.
Mal gucken, ob es ein Stichwort da. Also ich letzte oder jetzt erst von meiner Seite letzte Frage dazu, aber nochmal so ein bisschen eine Metafrage. Kann es aber sein, dass es im Buch ein bisschen versteckt ist, so diese, ich sage jetzt mal etwas andere, ne, so wie immer der etwas andere und so, die etwas andere Soziologie der Selbstoptimierung könnte man es ja das Buch auch nennen. Also als es zu dem Kapitel relativ spät im Buch kommt, wo du gut argumentieren, so wie ich fand, sagst, naja, dieses, also Selbstoptimierung als Lebensführung, als wirklich alle Bereiche und von früh bis abends und so uns kennzeichnende Lebenspraxis, das sieht man eigentlich nicht, ne, so. Also, und das setzt schon nochmal über die Punkte, die wir auch jetzt hatten, so nochmal einen anderen Akzent, aber das sieht man nicht sofort, sage ich jetzt mal, oder das Buch steigt auch nicht so ein und sagt, hier, da gibt es eine Menge so aus der und der Richtung, ich mache hier mal was anderes und so, und wenn man so einmal so durchblättert, fallen auch so die üblichen Autoren und sowas, aber dann kommst du doch, also ist das beabsichtigt so ein bisschen, also ich sag mal vorsichtig oder moderat so am Ende gemacht oder ist, ja.
Also nee, es ist nicht absichtlich moderat gemacht. Es ist, also mir war es wichtig, diese Dimension mit drin zu haben und man kann wahrscheinlich zu Recht sagen, dass es eben auch noch zu wenig ausgearbeitet ist vielleicht oder dass man es noch hätte stärker machen können, indem man da vielleicht nochmal offensiver sagt, was so wirklich die Motivationskräfte sind. Also ich nenne ja so die Aspekte der Selbstwirksamkeit und so der Handlungsmacht und so weiter, dass das eben so diese Punkte sind, die das dann so in diese positive Richtung dann auch lenken. Aber also quasi, ich gebe die Struktur und das, an dieser Stelle könnte man jetzt quasi ansetzen und das dann nochmal weiter, theoretisch und empirisch nochmal weiterführen.
Also das war jetzt gar nicht kritisch gemeint. Ich finde es ja gut, wenn nicht jedes Buch dann wieder ein eigenes Label sozusagen darüber setzt oder immer so super konträr einsteigt. Aber ich fand es doch interessant. Also und dann nochmal so, so von der Choreografie her sozusagen nochmal so das Buch ist jetzt, wie es ist. Aber
wir sollten unbedingt nochmal über Alternativmodelle reden, finde ich. Also du hast in deinem Buch an mehreren Stellen beziehst du dich so auf Kontrastprogramme, könnte man sagen. Ne? Und interessanterweise dann auch sind das so ganz unterschiedliche Quellen, die du da verwendest. Ne? Also mehrmals beziehst du dich auf ein Buch von Michel Houellebecq. Um das irgendwie zu kontrastieren, ne? Vielleicht kannst du dazu mal noch was sagen, ne? Weil oft, also man kann natürlich bestimmte Dinge, Phänomene, kann man versuchen positiv zu bestimmen, man kann sie aber natürlich auch darüber bestimmen, dass man sagt, was ist es denn nicht, Ja, also was fällt denn da wirklich raus oder was wäre tatsächlich so ein Kontrastprogramm? Und da rufst du den Michel Ulbeck auf, aber was ich genauso interessant fand, war, wo ich ja zwischenzeitlich so dachte, ist vielleicht der heimliche Star eigentlich deines Buches, ohne dass das so ausgewiesen wird, ja, ist das Modell oder das Konzept der Sorge um sich selbst oder der Selbstsorge. Das entlehnst du oder das das hast du bei Foucault gefunden, Michel Foucault, der wiederum hat es irgendwie ausgegraben in seinen Studien zur griechischen und römischen Antike. Und das kam mir dann wiederum als so ein sehr positives, anderes Modell irgendwie vor, ja. Ohne dass das jetzt nochmal, also ich meine, du proklamierst ja nicht, das ist jetzt die bessere Variante und das ist der eigentliche Weg gegenüber irgendwie der Selbstoptimierung. Aber irgendwie schien es mir doch so wahnsinnig attraktiv zu sein. Vielleicht kannst du ja nochmal was dazu sagen. Also sowohl zu dem, was wirklich das totale Kontrastprogramm ist und wie es dann auch schön literarisch da beschrieben wird, als auch irgendwie diesem anderen Modell, was ja an vielen Stellen sich ja auch auf selbst bezieht, ne? Und auch sozusagen so ein Kümmern um sich meint, aber dann doch an entscheidenden Stellen so ganz anders funktioniert.
Mhm. Ja, also diese Frage, was Selbstoptimierung eigentlich nicht ist, war für mich wirklich auch integraler Teil der Suche dessen, was Selbstoptimierung eigentlich ist. Deswegen spielt es da auch so eine große Rolle und war, ja, fand ich wichtig eben auch, um das verständlich zu machen, also worum es eben geht und worum es dann auch nicht geht. Und bei dem Michel Ulbeck habe ich in dem Buch Serotonin, das war jetzt, das glaube ich, das vorletzte Buch, er hat jetzt ja schon wieder ein neues geschrieben, genau, da gibt es eben einen Protagonisten, der quasi völlig in sich zusammensackt im Verlauf des Buches und irgendwie kaum noch eben nicht mehr sein Leben führt, um noch bei diesem Begriff zu verwenden und quasi nicht mehr in der Lage ist oder kaum noch in der Lage ist, irgendwie aktiv seinen Alltag zu gestalten. Und das war für mich dann wirklich so ein sinnbildliches Gegenmodell zu diesem Aktivismus, zu diesem Streben, immer besser zu werden, sondern wirklich so komplette Inaktivität und Passivität. Und was so dann als Kontrastmodell zu diesem permanente Überbietung und Aktivität, was wir vorhin bei diesem analytischen Konzept dann eben hatten, ne? Also immer besser werden, erreichte Ergebnisse zu überbieten, so das ist eben so genau das Gegenteil, so dass man eben so völlig verschlafft und irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriegt. Und das fand ich da eben literarisch einfach sehr schön auch dargestellt und wollte das deswegen mit dabei haben.
Aber ist das, also ich kenne das Buch tatsächlich nicht, ne? Ist das aber bei dieser Romanfigur auch ein explizites Programm, sich dem zu verweigern? Oder ist das einfach eine schleichende Entwicklung, die dem sozusagen, die ihn ereilt, oder?
Nee, das ist kein, also das ist nicht Programm, sondern das ist schon eher so ein erlittener Prozess dann auch, den diese Romanfigur ereilt und die sie dann beschreibt und die man quasi als Leser mitleidet und genau.
Ja. Außer bei der Suche nach Raucherhotels, ne?
Ja, genau, bei der Suche nach Raucherhotels, da wird er dann sehr aktiv wieder. Ja, genau, das stimmt. Aber einmal drin ist dann quasi, läuft dann nichts mehr. Ja, zu dem Foucault, genau, also das die Sorge um sich ist insofern spannend, weil, wie du ja schon gesagt hast, das ist ein Konzept, was ja in der römischen und griechischen Antike verortet und was eben auch im Rahmen dieser Diskussion auch zur Ökonomisierung des Sozialen kommen ja auch diese Selbsttechniken und so weiter ja auch immer wieder vor und werden ja eher quasi in dieses Rahmenprogramm mit integriert. So, das sind jetzt eben heute, sind Selbstvermessungen so die Selbsttechniken, die es auch schon mit Foucault schon damals gegeben hat. Und ich fand aber, dass da noch eben was anderes noch drin steckt, was in dieser einen spezifischen Lesart eben auch gar nicht so richtig vorkommt. Nämlich, dass bei dieser Selbstsorge ja auch so eine Form der ethischen Selbstelaboration mit im Spiel ist und die Leute danach trachten, eben sich in im Austausch mit Freunden, mit Ärzten, um sich selbst zu kümmern. Also das Beispiel, was Foucault dann in der Hermeneutik des Subjekts und in anderen Schriften dann auch verwendet, sind so platonische Dialoge. Dann der Alkibiades, ein älterer Mann, der nicht mehr durch seine Schönheit überzeugen kann und der deswegen jetzt irgendwie in die Politik gehen möchte und da die politischen Geschäfte übernehmen und da eben Rat sucht. Und dann in diesem Dialog geht es dann darum, dass Platon eben sagt, Sokrates sagt, dass ja, wenn du andere führen willst, musst du erstmal Sorge um dich selbst tragen. Also du musst in der Lage sein, dich um dich selbst zu sorgen, um Sorge für andere zu nehmen. Also diese Selbstsorge hat auch eine auch sehr stark politische Dimension, was sie dann auch gleich wiederum unterscheidet von der aktuellen Selbstoptimierung. Es geht sehr stark darum, dass das ein sozial eingebetteter Prozess ist, also dass man einen Lehrer hat, mit dem man oder Freunde hat, Partner hat, mit denen man sich austauscht, mit denen man sich unterhält über die eigenen Fortschritte, wie man seinen Tag verbracht hat. Und genau, also diese Selbstsorge als Gegenmodell zu Selbstoptimierung hat eben diesen holistischen Ansatz, ich selbst als Person und das nicht instrumentelle, also es geht nicht darum, dass ich etwas aus mir herausholen möchte, mehr leisten möchte, sondern dass man sich mit sich beschäftigt, um so eine Ästhetik der Existenz, wie es Foucault sagt, zu entwickeln. Und genau, also es geht eben nicht, also das ist auch für ihn selber, das ist ganz interessant, also er sagt, das ist diese antike Sorge um sich, wieder, also ist das Gegenmodell auch zu diesen Selbstfindungstrips, die dann vielleicht in den 1970er Jahren auch verbreitet waren, wo die Leute auf der Suche nach ihrem innersten Ich waren, sondern er sagt, das hat dieser ganze Selbstkult und Ich-Kult, der da ja schon auftaucht, hat nichts mit dieser antiken Sorge um sich zu tun. Sondern damals ging es wirklich darum, so eine Ästhetik der Existenz zu entwickeln, so eine Form der moralischen Lebensführung, etwas Besonderes aus sich zu machen, aber eben nicht etwas Besonderes im Sinne Leistung, Power und so weiter, sondern ja, eine Ästhetik der Existenz eben. Und das fand ich sehr spannend, einfach wirklich als inhaltliches Kontrastprogramm jetzt. Also das ist ja in sich auch total komplex und das ist ja auch ein riesiger Zeitraum bei Foucault und das wird ja auch im Einzelnen kritisiert und darauf, also diese ganzen inneren, also dieser riesige Zeitraum, also 500 vor bis 500 nach Christus, ist ja auch ganz schön viel. Also ich konzipiere oder konturiere ja diese Selbstsorge ja letztlich auch als Idealtyp, ja, im Vergleich dann zur Selbstoptimierung, die ja ganz viele innere Differenzen auch ausblendet. Also deswegen, Leute, die sich damit auskennen, werden sagen, hier, das kann man alles gar nicht irgendwie unter einen Hut kehren. Aber für mich ist es einfach so dieses Kontrast- und Gegenmodell dann.
Und das müsste man doch heute auch finden können, oder? Also,
genau,
oder
auf jeden Fall. Also das ist für mich jetzt auch nicht in dieser Zeit verortet, sondern ist eben im Sinne einer sich um sich selbst kümmern, für sich Sorge tragen, auch in der Gegenwart verbreitet. Und das ist eben auch total interessant, inwiefern solche Formen der Selbstsorge dann trotzdem auch vielleicht in mancherlei Hinsicht sich dann wiederum überschneiden oder so eine optimierende Tendenz dann auch wieder bekommen können. Und auch das läuft dann zum Teil wieder über Praktiken, wenn man an Yoga denkt beispielsweise oder Meditation. Also das kann man ja machen im Sinne einem wirklich so, ich möchte mich finden, mich sammeln, oder so, ich mache irgendwie Power- und Business-Yoga in der Mittagspause, um dann wieder besser leisten zu können. Aber so auch im Sinne einer Heuristik, so, was ist Selbstoptimierung und was gibt es für andere Selbstverhältnisse, ist es auf jeden Fall auch für die Gegenwart anzuwenden, ja.
Wollen wir noch einmal über so ein explizites, über so Verweigerungssachen reden? Das fand ich ja am Schluss nochmal toll. Und dann könnten wir es öffnen.
Ja.
Wie ist mit der Zeit?
Ich hätte jetzt schon mal gefragt, ob es Protest da, guck.
Also ich habe mich wahnsinnig auf diesen Abend gefreut und auf den Begriff Selbstoptimierung, der für mich total negativ besetzt ist. Und ich finde das sehr interessant, wie Sie das jetzt dargestellt haben. Und es hat mein Verständnis davon erweitert. Also erstmal vielen Dank. Und nun habe ich gestern begonnen, einen Roman zu lesen von Sibylle Berg, Crime. Und wenn man die ersten Seiten dort liest, das sind so jugendliche Abgehängte in der Gegend von Manchester, die so in einzelnen Abschnitten porträtiert werden. Und Don sagt von sich, die da sozusagen in irgendeinem kleinen Haus lebt, mit in asozialen Verhältnissen, kann man sagen, sagt, ich werde nie was aus mir machen und ich werde es nie können. Also ich werde nie dazugehören und ich werde immer die Menschen im Fernsehen beobachten und die das vorführen, was das eigentliche Leben sein soll. Und da wäre jetzt meine Frage, ist das sozusagen stark Klassen fokussiert, dieser Begriff der Selbstoptimierung? Kommt das für andere gar nicht in Frage?
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und also ich sage kurz was zu dem Buch und hoffe, habe dann den zweiten Teil nicht vergessen. Also genau, weil ich dieses Buch Grime auch wahnsinnig toll fand und auch sehr passend wirklich zu diesem Thema. Also ich habe es auch aus professionellem Interesse gelesen, weil also das ist dann im hinteren Teil, kommt dann auch quasi der Zukunftsteil oder wie die dann, diese Jugendlichen dann leben in einer komplett durch digitalisierten Gesellschaft, wo irgendwelche Drohnen durch die Luft fliegen, die alles vermessen und die Leute beobachten und alles irgendwie transparent ist und das wirklich so einen dystopischen Rahmen auch bietet für und eine Gesellschaft zeichnet, von der eben manches einfach auch schon da ist und das ist natürlich dann eine extreme Steigerung, aber im Sinne einer Dystopie, aber genau, wo diese Form der Digitalisierung und der umfassenden Selbstvermessung Realität geworden ist. Insofern sehe ich das eben tatsächlich als eine dystopische auch Beschreibung, die auch sehr stark mit Selbstoptimierung zusammenhängt. Und gleichzeitig, genau, verweist es auf diesen Klassenaspekt und den sozialstrukturellen Aspekt, der ganz wichtig ist. Und ich denke auch, und dass Selbstoptimierung auf jeden Fall ein Phänomen ist, was jetzt nicht durch die Bank weg irgendwie in gleicher Weise verbreitet ist, sondern dass die zentrale Trägerschicht dieser Praktiken und dieser Idee tatsächlich so die gebildete Mittelklasse ist, also das, was Andreas Reckwitz so die neue Mittelklasse nennt. Also das vom quasi sowohl von den Ideen und Werten und von der Lebensführung und auch vom Geld, was man auch haben muss, um sich bestimmte Sachen einfach leisten zu können, dass das hier eben prädestiniert dafür ist. Zentrale Triggerschicht einerseits, andererseits aber trotzdem auch breiter als das. Also ich habe das ja angedeutet, eben wenn man sich den Bereich der Selbstvermessung etwa anschaut oder auch in Fitnessstudios gehst, also das ist ja auch dann nicht nur die gebildete Mittelklasse, sondern sind ja durchaus auch andere soziale Milieus, die man da finden kann. Genau, es gibt auf jeden Fall auch soziale Milieus und Klassen, wo dieser Gedanke überhaupt keine Rolle spielt oder eben auch als einfach nur eine Negativfolie ist, die vielleicht auch so die da oben oder irgendwie irgendwelche durchgeknallten Stadtmenschen, die sich dann irgendwie selbst optimieren, also wo das dann eben auch abgewertet wird, also wo dann eben auch sich so neue Polarisierungstendenzen vielleicht zeigen oder eben auch Spaltungslinien in der Gesellschaft auch zeigen, wo Selbstoptimierung dann ein Marker dafür ist. Also deswegen würde ich dem durchaus zustimmen. Also das ist zwar so eine breitenwirksame Idee, die aber schon auch so einen klaren Adressaten und eine klare Trägerschicht hat.
Mich interessiert mal der gesellschaftliche Aspekt der Selbstoptimierung. Mich wundert es, warum so viel Selbstoptimierung ist, aber man trotzdem keinen Held der Arbeit findet, wenn man einen Handwerker sucht. Ja? Einen guten Handwerker hat man vor 30 Jahren genauso häufig gefunden oder vielleicht häufiger als heute. Und die andere Frage ist, trägt Selbstoptimierung nicht vielleicht auch zur Spaltung der Gesellschaft sogar bei? Weil es nimmt ja die Zahl meinetwegen der Marathonläufer und der Triathleten immer mehr zu. Und dazu braucht man eine Selbstoptimierung, um das zu schaffen. Und gleichzeitig nimmt die Adipositas erheblich zu. Ja, Leute, die sozusagen das Gegenteil leben. Warum ist das so? Ist das eine Form der Spaltung, die wir auch politisch erleben?
Ja, also ich habe das ja eben schon angedeutet, ich würde das auch so sehen, also dass das eben wirklich ein Kristallisationspunkt ist, wo sich diese Spaltungslinien oder sozialen Ungleichheiten tatsächlich auch manifestieren und wo die einen eben immer mehr in ihre Optimierung oder ihre Fitness und so weiter investieren, in ihre Gesundheit und die anderen eben immer weniger. Also dass das eben eine so eine, ja, so ein Punkt ist, an dem sich diese Ungleichheiten tatsächlich zeigen. Zum gesellschaftlichen Aspekt, also genau, es ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Aspekt mit den Handwerkern gut einordnen kann.
Wenn sich auch Handwerker oder meinetwegen Lehrer, Professoren optimieren würden, müssten wir ja immer mehr Gute haben. Aber das erlebe ich irgendwie in dieser Welt nicht. Ja?
Okay, ja.
Also das ist vielleicht der Unterschied zur Antike, denn das hat ja diese Art, was Sie beschrieben haben, diese Arete-Tugend aus dem alten Griechenland, hat ja dazu geführt, dass es unwahrscheinlich gute Künstler gab, weil die einen extrem hohen Anspruch an sich hatten. Mhm. Da ist das vielleicht anders als jetzt.
Genau. Also ich glaube, warum es so wenig Handwerker gibt, hat sehr viel mit Bildungsexpansion und so der Forcierung ja auch von Universitäten und vom Studium zu tun und dass sehr, sehr viel auch politisch darauf gesetzt wird, dass Leute studieren und ja auch da sehr viele Aufstiegshoffnungen damit verbunden sind, über eben Bildung aufzusteigen und dass in diesem Rahmen, in diesen, also es ist ja auch nicht erst seit gestern in dieser Entwicklung, eben diese klassischen Handwerkerberufe nicht mehr so attraktiv erscheinen, wie sie noch vor 30 Jahren vielleicht waren, weil eben andere Bereiche da interessanter erscheinen und Leute auch andere Interessen und Ideen haben, die sie verwirklichen wollen. Aber das ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort. Vielleicht nochmal zur gesellschaftlichen Dimension, also weil das ja eine zentrale Frage ist, warum ist das jetzt so gesellschaftlich relevant? Und das hat, glaube ich, also da sind auf jeden Fall drei Bereiche total wichtig, nämlich das ist zum einen so der Aspekt der Digitalisierung, dass eben über Digitalisierung, digitale Endgeräte, Smartphones, die sich ja extrem verbreitet haben in den letzten Jahren, dieser Gedanke der Selbstoptimierung eben auch in die Breite der Gesellschaft getragen wird, in der Tasche dabei ist, am Armgelenk irgendwie implantiert und ja auch dadurch so einfach möglich ist und so praktisch und immer nutzbar quasi. Das ist ein wichtiger Punkt, ist, der so erklärt, warum das so in die Breite geht und so eine gesellschaftliche relevante Bedeutung hat. Dann eben natürlich auch so der wirtschaftliche Aspekt. Wir hatten ja schon so das Stichwort Kapitalismus. Manche reden eben auch von Neoliberalismus, also quasi so diese Steigerungslogik, Profitlogik, die eben sich auch auf die Menschen dann selbst auch erstreckt. Flexibilisierung, Deregulierung von Arbeitsverhältnissen, auch ein wachsender Druck in sich selbst zu investieren. Also dieser wirtschaftliche Aspekt spielt da auch eine Rolle. Und natürlich auch der kulturelle Aspekt, also diese eben Ideen von Leistungsorientierung, aber auch der Individualismus, das Bestreben danach, was Besonderes aus sich zu machen. Also Andreas Reckwitz spricht ja von einer Gesellschaft der Singularitäten und von so der Singularität, dass also als Ziel etwas Besonderes aus sich zu machen. All das sind ja wichtige Ideale, die verbreitet sind und die dazu führen, dass eben auch Selbstoptimierung da ein sehr naheliegender und vielleicht attraktiver Gedanke wird. So viel quasi zur gesellschaftlichen Einbettung.
Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen, und zwar eine Frage betrifft so diese Gegenüberstellung zwischen, okay, man hat im Sozialismus Selbstoptimierung oder auch in Aufklärungszeit, wo auch immer, so Fortschrittlichkeit und dann sagen wir die Soziale für das Gemeinwohl, die Selbstoptimierung oder für einen höheren Zweck und dann die Selbstoptimierung des Individuums. Ob das nicht eine Kategorisierung ist, die eigentlich auf einer emischen Ebene der eigenen Gesellschaftsbetrachtung stehen bleibt. Also da die Selbstoptimierung oder bestimmte Bereiche der Selbstoptimierung ja durchaus, auch wenn das Individuum im Zentrum steht, ja, es trotzdem soziale Strukturen sind und soziale Zwänge sind, die dadurch in Bewegung kommen, also wo man ein unschöner Begriff, aber von eigentlich einem unbewussten oder unterbewussten der sozialen Strukturen sprechen könnte. Das wäre nur eine Überlegung. Und die zweite ist, auch wieder auf die gesellschaftlichen Relevanzen zu sprechen zu kommen. Welche Auswirkungen hat das beispielsweise auf Pathologisierungen in der Psychiatrie, die Selbstzerstörung versus Selbstoptimierung? Und eben, ja, zusätzlich eben auch, welche hat das Einflüsse in der öffentlichen Meinung auf Veränderungen, Rechtssysteme, Diagnosen und diese Aspekte eben, das so, was wird da als neue Kategorien gesellschaftlicher Außenseiter produziert? Das wäre meine Frage, danke.
Mhm. Ja, vielen Dank. Ja, also ich glaube, dass das potenziell in diese Richtung gehen kann, also dass über die Förderung oder dieser Wert der Selbstoptimierung eben auch zugesprochen wird, auch tatsächlich Leute produziert werden, die eben, weil sie sich nicht optimieren wollen oder können, dann eben auch vielleicht nicht immer gleich ausgeschlossen werden, aber auf jeden Fall keine oder weniger soziale Anerkennung dann auch erfahren. Das sieht man ja ganz stark auch in Bezug auf dicke Menschen oder Menschen, die sich bestimmten Vorstellungen von Leistungen nicht unterwerfen wollen. Also dass da auf jeden Fall auch potenzielle Spaltungslinien und Problemfelder eben mit geschaffen oder reproduziert oder verstärkt werden. Also von Schröder haben wir ja diesen schönen Satz, es gibt kein Recht auf Faulheit, was man in diesem Kontext auch nennen könnte. Also genau, wer nicht arbeitet, soll auch nichts bekommen. Also ne, ist ja so ein bisschen die Weiterführung. Und wer nicht an sich optimiert und dafür alles tut, um im Arbeitsmarkt zu bleiben, der fliegt dann vielleicht auch raus. Also solche Gefahrenpotenziale sehe ich auch durchaus. Das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Genau. Jetzt bin ich, habe ich den Punkt davor vergessen.
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft.
Ach so, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, genau. Also ich antworte mal was und dann sagen Sie, ob das ausreichend ist. Also genau, ich habe ja quasi, definiere ja Selbstoptimierung im Sinne einer individuellen Praxis, so dass es eben diese starke Selbstbezogenheit hat. Aber natürlich, wie Sie es auch gesagt haben, ist die Gesellschaftlichkeit da immer auch schon vorhanden. Also es gibt ja nicht den Mensch als einzelnes Atom, sondern jeder ist sozial eingebettet in soziale nahe und auch größere Verhältnisse. Und insofern kann man das natürlich nicht trennen. Also natürlich steckt die Gesellschaft in jedem von uns drin. Das haben wir vorhin auch schon so ein bisschen andiskutiert. Und insofern gibt es ja auch nicht sowas wie eine reine Autonomie oder eine reine, ich habe meine Ziele und mache das ganz individuell und autonom und bin überhaupt nicht davon beeinflusst, auch wenn das manche vielleicht denken. Also das ist auch wichtig, natürlich das nochmal zu betonen, dass jeder Mensch sozial eingebettet ist, Teil der Gesellschaft ist und insofern also diese Ambivalenz und die Spannung von Autonomie und Heteronomie immer gegeben ist. Und dann ist eben die Frage, okay, was ist denn in welchem Kontext ein bisschen stärker ausgeprägt und was weniger vielleicht. Aber man hat immer beides und dann kommt es eben darauf an, ob ich mehr oder weniger unterworfen bin oder genau.
Du hattest ja erwähnst ja auch in deinem Buch das vielleicht auch nochmal einfach so als ergänzende Antwort, dass ja diese Aktivitäten der Selbstoptimierung selbst wieder vergesellschaftende, also performende Vergesellschaftung provozieren, ne? Indem man sich zusammenschließt mit anderen, also an Chatgruppen teilnimmt, die bestimmte Themen verhandeln, die einen interessieren und all das. Ja, da finden ja auch wieder neue Formen des Zusammenfindens auch statt, ne? Und des Konkreten auch durchaus Gemeinschaftsbildens und so, ne? Mit meiner Yoga-Gruppe dann und so weiter. Ne?
Genau, ja.
Ich fasse, glaube ich, jetzt die anderen nochmal zusammen, weil ich fand es irgendwie, weil meine Frage geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wenn ich das jetzt rekapituliere, was Sie gesagt haben, kommt mir eigentlich der erste Gedanke, es hat gar nicht mit Selbstoptimierung zu tun, weil ich will das gar nicht. Sondern es hat eher was damit zu tun, dass ich mein Selbst opfere, damit andere irgendwie sehen, ich tue etwas. Also es gibt so eine dialektische, meines Erachtens eine dialektische Komponente, die daran ansetzt, dass andere etwas von mir verlangen. Dass andere wollen, dass ich gut aussehe, gut rieche, intelligent bin, entspannt etc. Und das ist deswegen wäre eigentlich die Frage jetzt, ist da eine Entwicklung, dass wir viel weniger tolerieren, dass andere einfach so sind, wie sie sind, mit verbunden hinter diesen Terminus, was wir jetzt so meines Erachtens euphemistisch Selbstoptimierung nennen, aber eigentlich Selbstopferung heißt.
Ja, also schwer das jetzt so schnell zu beantworten. Also zum ersten Punkt nochmal, das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Also wie gesagt, ich würde schon dafür plädieren, dass es eben nicht nur eine reine Fremdbestimmung ist, die was in der Selbstoptimierung ist. Dass natürlich immer da Vorstellungen von Schönheit und von Fitness und so weiter mitschwingen, die in der Gesellschaft verbreitet sind, aber dass trotzdem das jetzt nicht eine reine Fremdsteuerung und Außensteuerung ist, auch wenn die dominant sein mag, aber es ist eben quasi nicht alles. Es ist mir einfach wichtig, das zu betonen. Genau, und sondern dass man eben wirklich so diese Ambivalenz auch von Praktiken und diese Ambivalenz von Autonomie und Heteronomie, die man noch stärker ausarbeiten muss und noch stärker empirisch erforschen muss, dass man die einfach wirklich auch ernst nimmt. Und zum anderen, zur zweiten Frage, ja, also ich denke schon, dass das tendenziell solche Strömungen gibt in der Gesellschaft, die Leute, die sich irgendwie gehen lassen oder sich ungesund ernähren oder rauchen oder keinen Sport machen oder so, dass dafür weniger Verständnis da ist oder auch vielleicht sogar politische Bestrebungen, die irgendwie, dass man denen weniger Sozialleistungen zukommen lässt oder dass sie dann schlechtere Bedingungen bei Versicherungen hat. Also all diese Prozesse gibt es ja auch schon. Dass also häufig läuft es noch positiv. Also man kann irgendwelche Punkteprogramme bei einer Krankenkasse machen, um dann irgendwelche Beitragsvergünstigungen zu bekommen, wenn man irgendwie einen Sportkurs belegt hat. Aber man kann das natürlich auch weiterdenken und sagen, okay, wenn man bestimmte Aspekte eben nicht macht oder raucht, dass man dann halt eben auch tatsächlich mehr zahlen muss. Also ich sehe diese Problematik auf jeden Fall und diese Gefahr, die Sie ansprechen, gesellschaftlich gegeben, ja.
Eine kurze Frage zu der Utopie, die Sie vorhin mit Foucaults Ästhetik der Existenz in den Raum gebracht haben, dann aber nicht weiter ausgeführt, denn Sie hatten dann kurz gesagt, ja, das gibt's ja heute. Und ich sehe das überhaupt nicht, dass es irgendwie tatsächlich ein empirisches Phänomen das gibt, dass Menschen mit anderen Menschen, die ihre Freunde oder Ärzte sind, rumgehen und eine politische Dimension mit der Arbeit mit sich verbindend haben. Und sie hat dann kurz gesagt, naja, das ist so wie Yoga oder sowas. Aber das scheint mir ja auch sehr individuell zu sein. Weiß nicht, können Sie das noch beschreiben, wo Sie da Ansätze sehen, die so eine Alternative zu dieser Selbstoptimierung bieten, aber nicht gleich sozusagen so was völlig anderes sind, sondern eben in die Richtung von Ästhetik der Existenz gehen, was auch immer das dann sein könnte.
Genau, also die Ästhetik der Existenz ist tatsächlich sehr stark bei Foucault in der für die Antike charakteristisch. Die habe ich jetzt eben auch nicht so sehr stark gemeint, sondern stärker die Selbstsorge im Sinne eines holistischen Selbstverhältnisses, also einer Sorge um sich, die eben nicht darauf abzielt, im instrumentellen Sinne etwas aus sich herauszuholen, also seine Leistung zu steigern, besser zu werden als andere, sondern wo es darum geht, sich um sich zu kümmern. Also man kann auch Selbstsorge im Sinne von sich um sich kümmern beschreiben. Und ja, also das meine ich eben damit in Abgrenzung zur Selbstoptimierung, dass es die zentrale Unterscheidung ist eben die Nicht-Instrumentalität, also dass es nicht darum geht, etwas zu leisten und zu machen, aus mir herauszuholen, sondern einfach mich mit mehr selbst zu beschäftigen, vielleicht auch zu erfahren, Yoga zu machen, weil es mir gut tut, und aber eben nicht in einem optimierenden Sinne. Also das, darum geht es eigentlich in dieser Gegenüberstellung. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten der Kontrastierung jetzt von Selbstoptimierung, die man da anführen könnte. Also, genau.
Daran merkt man schon, das sind so ideale Zuspitzungen auch, ne? Die, also wirklich in der Realität, glaube ich, sind das fließende Übergänge, ja, und wirklich, ja, Nuancen in der Motivwahl, die man dem dann so zuschreibt, ne? Ob ich jetzt Yoga mache, um mal endlich wieder runterzukommen und zu entspannen, oder ob ich auch den Hintergedanken habe, na, dann geht es mir am nächsten Morgen aber auch besser und ich bin wieder erfrischter und kann auch was leisten. Das sind ja wirklich, ne, wer will, das kann ja auch irgendwie so eine Gemengelage am Ende sein, durchaus. Ne?
Ja, hallo. Ich wollte erst mal sagen, Sie haben das japanische Lied oder Klang vergessen am Anfang des Thomasius Club, ja. Das kommt immer vor, also, aber das war ganz schön.
Das ist nicht Ihr Hinweis, wir arbeiten daran.
Gut, ja.
An der Stelle wird sich was ändern, aber das
ja.
ist noch...
Okay, Antrag. Das nächste Mal, ja. Gut. Meine Frage wäre in Richtung die Beziehung zwischen Selbstoptimierung und die Politik. Zum Beispiel, die deutsche Außenministerin zum Beispiel, als sie Baerbock, als sie zum Kanzleramt kandidiert hat, sie musste ihr eigenes Lebenslauf optimieren, um sich als kanzlerfähig, also Kandidat zu sein. Und hat auch wahrscheinlich auch vermutlich ein Buch so geschrieben lassen, damit sie auch zeigen konnte, dass sie auch dazu nicht nur ein großartiges Lebenslauf hat, sondern auch ein Buch geschrieben hat. Das ist eine Form für mich in der Politik eindeutig von einer Selbstoptimierung, um etwas besser darzustellen, als man tatsächlich ist. Und ein anderes Beispiel mit der Selbstoptimierung in der Politik sind zum Beispiel die ganze Affäre von Dr. Titel von Politikern. In den letzten Jahren wir gesehen haben, dass in Deutschland gar nicht die Arbeit tatsächlich geschrieben haben, sondern rein Plagiat sind. Ne? Und da sind Formen der Selbstoptimierung. Ne? Oder zum Beispiel... Das ist mit der Politik. Und die zweite Frage ist die Beziehung zwischen Selbstoptimierung in dem akademischen Bereich. Weil zum Beispiel, es ist merkwürdig, dass ich glaube, dass in Deutschland ist eine der wenigen Länder, die ich kenne, wo der Doktortitel zum Beispiel in den Briefkasten benutzt wird. Ne? Das ist eine Form, ich kriege einen Doktortitel und dann stelle Deutschland den Briefkasten dazu sagen, ich gehöre gesellschaftlich zu einer selbstoptimierten etwa. Und teilweise, zumindest in den Geisteswissenschaften in Deutschland, wo ich kenne zum Beispiel, sind Lebenslaufe von Professoren, also meiner Meinung nach rein dargestellte, also Optimierungen, wo man viel mehr dargestellt wird, als man tatsächlich ist, also quasi. Und das ist für mich das Interessante in dem Begriff der Selbstoptimierung. Das heißt, meiner Meinung nach, es ist schon sonst, dass das in den letzten Jahren aufgetaucht ist, weil tatsächlich eine Beziehung zu dem neoliberalen Markt hat. Und das ist eine Konsequenz des Neoliberalismus, in dem man sich immer als selbst als besser darstellen soll. Ne?
Ja, vielen Dank. Also das akademische Feld, also die Beispiele, die Sie genannt haben, weisen auf dieses Phänomen hin, dass es eben im akademischen Feld oder in den Wissenschaften auch sehr stark um Selbstmanagement und Selbstoptimierung geht. Es gibt ja auch einen großen Markt für irgendwie Kurse, genau, wie mache ich meinen Lebenslauf noch attraktiver oder wie kann ich irgendwie schneller schreiben oder besser schreiben oder irgendwie mich besser darstellen. Also das ist auf jeden Fall, hängt mit der ja auch unternehmerischen Hochschule oder neoliberalisierten Hochschule zusammen. Also würde ich auch so sehen, dass da auch im akademischen Bereich eben so ein besonderer, nochmal so ein besonderer Drive dazu ist. Und dass eben auch das Feld der Politik davon nicht ausgespart ist, zeigt eben auch darauf, wie, ja, verweist eben letztlich auch auf die Breitenwirkung dieses Phänomens, würde ich sagen, dass es eben für notwendig erachtet wird, dass man diesen entsprechend getunten Lebenslauf dann auch vorweisen kann. Und ja, insofern danke für die Kommentare. Ich würde das jetzt im Sinne einer Bestätigung auch lesen und nochmal zwei weitere Beispiele, die, die nochmal dieses Phänomen in diesen beiden Bereichen nochmal darstellen.
Wobei ich, wenn ich ja kurz einhaken darf, weil wir auch studentisches Publikum haben, ich glaube, allein der Besuch eines Schreibkurses gewissermaßen. Das scheint mir ein gutes Beispiel nochmal zu sein, um diesen Unterschied von Selbstoptimierung und Selbstverbesserung, was so dagegen oder das der Komplementärbegriff ist bei dir, ja, den nochmal aussah. Also man muss, glaube ich, noch kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sagt, ich besuche jetzt nochmal nächstes Semester mal so einen Schreibkurs und schaue mal, ob ich irgendwie meine Hausarbeit dann irgendwie doch nochmal fertig kriege, sozusagen. Also das gilt für uns alle jetzt irgendwie. Ne? Es gibt dann nochmal einen Unterschied zu, naja, ne? Das nächste Mal noch 3 Tage schneller und so. Ne?
Auf jeden Fall, nee, ist ein wichtiger Hinweis, genau. Ich will das auch gar nicht insgesamt verteufeln. Also auch diese ganzen, auch Coaching beispielsweise und Kurse irgendwie, also das ist ja auch häufig, der Graubereich ist extrem groß. Wo fängt es an, dass ich irgendwie einfach meinen Alltag gut hinkriege und das schaffe, was ich auch schaffen möchte, beispielsweise Hausarbeit schreiben oder irgendwie die Arbeiten zu leisten, die ich eben zu leisten habe, und wo geht es eben los, dass ich wirklich einfach quasi verbissen hinter diesem Ziel der Optimierung hinterherrenne, um mich zu optimieren, oder wo möchte ich eben besser als andere werden oder mehr rausholen, als eigentlich ich leisten müsste, um quasi meinen Alltag zu bewerkstelligen. Aber genau, also ich bin auch keinesfalls dagegen, irgendwie prinzipiell an der Idee besser zu werden oder an sich zu arbeiten oder einen Schreibkurs zu besuchen. Aber gerade im universitären Kontext ist ja auch der Wettbewerbscharakter jetzt auch sehr stark ausgeprägt. Und aber danke für den Hinweis.
Ich sage das ja nur, den habe ich ja aus dem Buch wiederum gewonnen. Also ich sage das ja nur, weil das genau das in dem im Buch angenehm differenziert und immer wieder so abgewogen wird miteinander. So. Eine Frage haben wir gesagt, nehmen wir noch und dann machen wir quasi, stellen wir uns alle den Abschlussgong vor. Ja.
Bei denjenigen, die Selbstoptimierung quasi selbst gewählt auch praktizieren, gibt es da Hinweise darauf, dass sie quasi auch ihr Leben rückblickend als optimiert, als gelungen einschätzen? Oder ist es auch denkbar, dass man sich zwar selbst optimiert hat, das eigene Leben aber nicht funktioniert hat? Ich habe letztens im Gespräch, hat einer gesagt, ich kann den Krieg in der Ukraine nicht verhindern, aber ich kann dafür sorgen, dass ich jeden Tag meine 10.000 Schritte laufe. Also so Selbstoptimierung auch ein Stück weit als verzweifeltes Greifen nach etwas, das ich überhaupt machen kann.
Dass ich im Griff habe. Dass ich im Griff habe.
Genau.
Dieses zweite Beispiel erscheint mir, oder ein gutes Beispiel eben für diese Idee, dass Selbstoptimierung auch deswegen gegenwärtig attraktiv erscheint, eben weil viele Bereiche eben außerhalb der eigenen Handlungsmacht zu sein scheinen und ich da eben keinen Einfluss habe oder wenig Einfluss habe und aber im Gegensatz halt meinen Alltag und meine Schritte eben tatsächlich beeinflussen kann und darüber dann eben noch so ein bisschen, ja, Sinn dann vielleicht auch erfahre. Die erste Frage war, inwiefern, können Sie es nochmal
wiederholen? Im Nachhinein feststellen, ich habe mich zwar total toll optimiert, aber eigentlich ist das Leben nicht das gewesen, was ich leben wollte.
Genau, also das ist nochmal eine spannende Frage, auch überhaupt die Frage, inwiefern das auch reflektiert wird oder nicht. Und natürlich gibt es da beide Möglichkeiten, dass Leute sich ganz bewusst aktiv optimieren und das entsprechend auch nach außen kommunizieren und ihr Leben danach ausrichten und es dann auch, also ich nenne das in dem Buch dann auch so eine biografietragende Dimension auch bekommt und man genau sagen kann, im Jahr XY oder im letzten Oktober habe ich damit angefangen, meine Schritte zu vermessen und das hat alles geändert und seitdem bin ich ein ganz anderer Mensch oder so. Oder wo man vielleicht, ja, in bestimmten Bereichen, etwa im Arbeitskontext, sich faktisch permanent optimiert, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein oder sich darüber Rechenschaft abzulegen. Also es gibt beide Möglichkeiten, würde ich sagen, beide Optionen. Und es kommt so ein bisschen darauf an, was für konkret, was für Praktiken oder Handlungen es sich dabei dreht. Also natürlich, also wenn ich irgendwelche Genexperimente mit mir mache, dann weiß ich das. Aber also es kommt natürlich immer auch auf die Art dessen an, was ich tue. Aber wenn es so diese stärker alltäglichen Formen sind, die ja sehr viel verbreiteter sind, da kann es schon sein, dass ich mir da jetzt nicht so Rechenschaft drüber ablege.
Sieh schon mal, ich habe eröffnet, du darfst jetzt den verbalen Gong gongen.
Naja, also das hat ja, wir haben über Individuum und Gesellschaft geredet, so diese beiden Dimensionen hat es, hatte so ein bisschen möglicherweise auch was, das muss jetzt jeder und jede selber gucken, ne? Wie besinnlich man jetzt nach Hause geht und ob man jetzt mal ganz anders auf sich selbst schaut oder morgen oder nicht. Ansonsten können wir nur noch mal das Buch empfehlen und uns bedanken bei Anja Röcke für den schönen Abend. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.